Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Pandemie beherrschen. Gelingen soll das mit Contact Tracing per App, also mit der Nachverfolgung von Kontakten. Corona-Datenspende heißt die App, die am Robert-Koch-Institut entwickelt worden ist. Und das RKI hat immer wieder betont, die Sache mit dem Datenschutz haben wir im Griff. Jetzt aber stellt der Chaos Computer Club fest, das RKI verstößt gegen die eigene Datenschutzerklärung. Martin Tschirsich gehört zu den Autoren dieser Studie. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Worin besteht dieser Verstoß genau?
Nun, also wir haben uns diese App angeschaut und wir konnten die ja nicht ganz transparent analysieren. Denn das ist ja der erste, ich sag mal, Verstoß gegen die Prinzipien einer offenen und vertrauenswürdigen Kommunikation, dass diese App nicht offengelegt ist. Mhm. Wir haben aber dennoch herausgefunden, dass diese App entgegen der Erklärung auch des RKI bzw. der Datenschutzerklärung die Fitnessdaten, die über diese App gespendet werden, die über diese App an das Robert-Koch-Institut weitergegeben werden, dass diese Fitnessdaten nicht lokal auf dem Gerät, also auf meinem Smartphone, Telefon pseudonymisiert werden, also dass der Personenbezug zu meiner Person nicht lokal entfernt wird, sondern dass diese Daten im Hintergrund vom Robert-Koch-Institut direkt von den Anbietern dieser Fitness-Tracker abgerufen werden und dass die Daten erst anschließend beim Robert-Koch-Institut pseudonymisiert werden.
Das heißt, es gibt durchaus dann einen Zeitpunkt, wo man noch persönliche Daten nachverfolgen kann.
Richtig. Und das bedeutet auch, dass das Robert-Koch-Institut sich von dieser App, das heißt von meinem Smartphone, gar nicht die Daten schicken lässt, die Fitnessdaten, sondern einen Zugangscode. Und mit diesem Zugangscode dann im Hintergrund direkt zwischen Robert-Koch-Institut und dem Anbieter dieses Fitness-Trackers kommuniziert und dort diese Daten mit diesem Zugangscode abholt. Und das bedeutet, dass ich als Nutzer quasi außen vor bin und gar nicht mehr die Kontrolle darüber habe, welche Daten dort genau abgerufen werden können. Und dieser Zugangscode erlaubt auch den Zugriff auf den vollen Namen des Nutzers.
Grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten, beziehungsweise Sie beschreiben gerade ja auch noch eine dritte. Entweder die Daten bleiben auf dem eigenen Smartphone oder die Daten werden zentral gesammelt. Das eine klingt nach Datenschutz, das andere nach Effektivität. Geht das eine nicht ohne das andere?
Nun, in diesem Fall bei der Datenspende kommt man nicht umhin, dass man die Daten irgendwo zentral sammelt und auswertet. Das ist ja das Ziel, dass man daraus dann Vorhersagen treffen möchte über die Ausbreitung des Virus. Aber wir können überlegen oder wir können das verbessern, dieses aktuelle System, indem wir sagen, wir sammeln wirklich nur die Daten, die notwendig sind und erheben auch nur die Daten, die notwendig sind und senden auch nur diese Daten dann an das Robert-Koch-Institut und geben dem Robert-Koch-Institut sozusagen nicht den Zentralschlüssel zu unseren Daten. Das heißt, wir vorverarbeiten diese Daten dezentral auf unserem Gerät, pseudonymisieren die unter Kontrolle des Nutzers auf unserem Gerät und schicken dann erst diese Daten, die keinen Personenbezug mehr von oder zu uns haben, diese Daten an das Robert-Koch-Institut.
Aber kann da nicht passieren, dass ich wichtige Daten ausspare, die das Robert-Koch-Institut vielleicht gerade dann richtig braucht?
Nein, denn das Robert-Koch-Institut sagt ja selber, dass sie diese Daten dann auf ihrer Seite sowieso aussortieren, die sie nicht brauchen. Und dann bleiben eh nur die Daten übrig, die sie brauchen. Und das sind beispielsweise Angaben zum Alter und Gewicht, die dann auf 5 Jahre gerundet sind. Das ist nicht der Name des Spenders, das ist auch nicht die genaue Adresse, sondern nur die Postleitzahl. Und da das Robert-Koch-Institut auch nur diese Daten nutzt später für die wissenschaftliche Auswertung, kann man auch diese Filterung bzw. diese Pseudonymisierung dann auch schon lokal durchführen.
Daten wecken immer auch Begehrlichkeiten. Kann sich eine Institution wie das RKI ernsthaft wehren, wenn andere staatliche Stellen Zugriff auf gesammelte Informationen haben wollen?
Nun ja, da gibt es diesen Vorwurf, dass jemand, der einen Fitness-Tracker bei Google Fit oder woanders verknüpft oder nutzt, dass der dann sowieso nicht so viel Wert auf den Datenschutz legen kann, da er seine Daten ja schon veröffentlicht. Es gibt allerdings auch andere Anbieter von Fitness-Trackern, die mehr Wert auf Privatsphäre legen. Und das Robert-Koch-Institut würde sich hier aber auch einer sehr großen Gefahr aussetzen mit einer so großen Sammlung von diesen Zugangsdaten, Zugangstoken zu diesen einzelnen Anbietern. Inzwischen haben wir über 400.000 User, das heißt bald 500.000, und eine so große Datensammlung, die weckt auch oder insbesondere beim Robert-Koch-Institut Begehrlichkeiten. Das heißt, wir sollten da nicht verweisen darauf, dass andere Staaten hier angreifen könnten. Es würde schon ausreichen, wenn es einen einfachen Hackerangriff gibt, der vielleicht auch wirtschaftlich motiviert ist, um dieses Image aus des Robert-Koch-Instituts und auch diese Akzeptanz für eine derartige Datenspende also massiv zu gefährden.
Sollte ich positiv getestet werden, wie bekommen die Menschen das dann mit denen ich Kontakt hatte?
Wenn wir jetzt von Kontakt-Tracing-Apps sprechen, also das sind ja jetzt hier zwei unterschiedliche Apps, da muss man unterscheiden. Das eine ist die Datenspende zum Robert-Koch-Institut. Und wenn wir jetzt von einer Kontakt-Tracing-App sprechen, also eine, die nachvollziehen möchte, mit wem ich Kontakt habe, dann kann ich mich dort informieren, ob ich mit einer Person Kontakt hatte, die positiv getestet wurde. Die Datenspende-App des RKI, die jetzt auch der CCC sich angeschaut hat, gibt allerdings keine Rückmeldung an den einzelnen Datenspender, ob er nun Symptome zeigt oder nicht, die sich eventuell aus seiner Aktivität und seiner Temperatur ableiten lassen.
Was passiert, wenn jemand freiwillig teilnimmt, aber versucht zu manipulieren? Sowohl in dem einen wie auch in dem anderen Fall.
Also im Bereich der Datenspende haben wir das Problem, dass da, und das sagt auch unser Bundesgesundheitsminister Herr Spahn, dass daraus abgeleitet werden soll, ob und welche Maßnahmen getroffen werden. Das heißt Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie. Und wenn eine Manipulation hier sehr einfach ist, und das ist sie in der Tat, dann können dadurch Maßnahmen fehlgesteuert werden. Es können dort auch Maßnahmen bewusst in die falsche Richtung gelenkt werden. Und das ist gerade in der Steuerung bei sehr knappen Ressourcen im Umgang mit dieser Epidemie natürlich fatal. Das Contact Tracing dagegen, wo es darum geht, nachzuvollziehen, wer mit wem Kontakt hatte, das lässt sich deutlich besser in den Griff bekommen. Denn hier kann ich durch die Gesundheitsämter beispielsweise einen Filter einziehen und sagen, okay, jemand, der infiziert ist, der das auch durch das Gesundheitsamt bestätigt bekommen hat, nur der kann dann diese Warnung veranlassen an andere, die dann informiert werden, die mit dieser Person in Kontakt standen, dass die sich doch bitte auch testen lassen oder entsprechend selbst in Quarantäne geben.
Es gibt auch andere Apps, die entwickelt werden, gerade noch entwickelt worden sind. Je mehr, desto besser, oder kommen sich am Ende alle in die Quere?
Das große Problem dabei ist, dass alle diese Apps unter dem Namen Corona-App veröffentlicht werden, beziehungsweise wir in der Öffentlichkeit dieses Bild haben, es gibt halt eben die Corona-App. Und da ist eben was vieles, was gut gemeint ist, aber schlecht gemacht ist, dann ganz fatal. Denn wenn das bei einer dieser Apps dann zu einem Problem kommt, und mit Problem meine ich, es gibt einen Sicherheitsvorfall, dann ist das ganz gefährlich, denn das bedroht dann eben die Akzeptanz und dieses Grundvertrauen, was wir generell haben, in solche, das wünschen wir uns ja, nutzstiftenden Maßnahmen, appgesteuerte Maßnahmen. Und gerade beim Contact Tracing, also der App, die jetzt demnächst kommen soll, da brauchen wir mindestens 60% aller Bürger, die da teilnehmen, damit das einen Sinn ergibt, das sagen Studien. Und da sind wir sozusagen bei in Deutschland gerade mal 60% Smartphone-Usern darauf angewiesen, dass eigentlich jeder mitmacht. Und wenn dann die Restmenge derjenigen, die Zweifel haben an dieser Sicherheit oder an der Vertrauenswürdigkeit einer solchen App, wenn die nicht mitmachen, dann kann das eben den Erfolg einer solchen Maßnahme gefährden.
Corona-App ist nicht gleich Corona-App. Darüber habe ich gesprochen mit Martin Schirsig vom Chaos Computer Club. Haben Sie herzlichen Dank.
Ebenso. Danke sehr.